Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute widmen wir eine gesamte Episode dem Thema Neue Seidenstraße. Der Begriff die Neue Seidenstraße wird meistens verwendet im Zusammenhang mit einem Infrastrukturprojekt, das von China initiiert wurde, um die Handelsrouten zwischen China und Europa auszubauen. Aber etwas weiter gefasst geht es bei der Neuen Seidenstraße um eine ganze Reihe von Initiativen, um alternative Transportwege zwischen Asien und Europa zu erschließen. Dazu gehören beispielsweise Zugverbindungen zwischen Shenzhen und Duisburg oder auch LKW-Verbindungen zwischen Wien und Zentralasien. Zu diesem Thema habe ich mir drei interessante Gäste geladen, die für uns die neue Seidenstraße aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Zuerst hören wir mein Gespräch mit Philipp Kruschel. Philipp ist Leiter der Geschäftsstelle der Allianz für Handelserleichterung der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ. Im Anschluss daran geht's weiter mit Herrn Wolfram Sänger-Weiß, dem CEO des österreichischen Logistikdienstleisters Gebrüder Weiß. Und danach geht's rüber ins Ruhrgebiet zu Sascha Trepte von Duisport. Aber jetzt kommt erstmal Philipp Kruschel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Philipp, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen herzlichen Dank. Schön, dabei zu sein.
Gerne. Philipp, stellst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz vor?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Philipp Kruschel. Ich arbeite seit 13 Jahren für die GIZ, die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Wir sind eine GmbH im Bundesbesitz. Also wir sind ein Bundesunternehmen, das im Auftrag der Bundesregierung Entwicklungsprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern durchführt mit dem Ziel, Nachhaltigkeit weltweit zu steigern. Wir sind, glaube ich, ein spannendes Unternehmen mit mehr als 20.000 Mitarbeitern und arbeiten in weit über 120 ja, Wahnsinn. 20.000, Ländern dieser
20.000
Welt.
20.000 Mitarbeiter, ja. Wie viel davon in Deutschland, wie viel in der Welt? Pi mal Daumen?
Ja, wir sind so ein Drittel vielleicht in Deutschland und in Bonn, Berlin und auch in Eschborn und ansonsten eben in den Partnerländern sehr stark präsent, auch mit vor allen Dingen dann auch mit nationalem Personal. Ne? Also ein Großteil unserer Kolleginnen und Kollegen ist dann auch nicht deutsch. Und das ist aber auch Teil unseres Ansatzes, nicht?
Ja, super interessant. Philipp, in unserer heutigen Sendung geht es um das Thema Neue Seidenstraße. Und dieses Projekt wird häufig mit Superlativen beschrieben. Aber im Wesentlichen ist es ein gigantisches Infrastrukturprojekt, das so neue Handelswege zwischen Asien und Europa erschließen soll. Kannst du uns dieses Projekt mal ein bisschen genauer beschreiben, was sich dahinter verbirgt und was so die große Vision ist hinter der Neuen Seidenstraße?
Ich kann es gerne versuchen. Ich würde gerne nochmal zum Einstieg vielleicht erklären, wo ich konkret in der GIZ arbeite. Nämlich leite ich die sogenannte Allianz für Handelserleichterung. Ne? Wir sind eine Multiakteurspartnerschaft zwischen der Bundesregierung, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und auch das BMW, das Wirtschaftsministerium, haben uns gemeinsam beauftragt, gemeinsam mit den großen Industrie- und Spitzenverbänden. DIHK ist dabei, BDI ist auch federführend mit dabei und auch der BGA. Und dann eben auch mit führenden deutschen multinationalen Groß- und aber auch mittelständischen Unternehmen gemeinsam Handelserleichterungsprojekte in unseren Partnerländern, das heißt in Entwicklungs- und Schwellenländern auf der ganzen Welt umzusetzen. So, diese Partnerschaft, die es seit 4 Jahren gibt, ist sehr dynamisch, ist sehr, sehr, sehr engagiert. Wir führen mittlerweile Projekte in ca. 15 Ländern dieser Welt durch und auch mit konkreten Erfolgen. Mhm. Und diese Erfolge sind nämlich gerade Kosten- und Zeitreduzierung in den verschiedenen Handelsrouten, auf den verschiedenen Handelswegen zwischen diesen Partnerländern und uns. Und warum ist das auch, die neue Seidenstraße für uns relevant? Die neue Seidenstraße ist ja ein außenpolitisches Konzept erstmal der chinesischen Regierung, auch eine Partnerregierung natürlich der deutschen Regierung und auch Europas, wo die Chinesen gesagt haben, wir wollen eigentlich die wirtschaftliche Integration zwischen verschiedenen Wirtschaftsräumen Asiens, mit China natürlich im Zentrum aus ihrer Sicht, aber eben auch den umliegenden Volkswirtschaften und Europa und Afrika, aber auch Lateinamerika, also im Endeffekt wirklich auf der ganzen Welt, gehen dann diese verschiedenen Handelsrouten dann lang, eben fördern. Das heißt, die Chinesen machen das dann einerseits über Wirtschaft und Handel, das heißt eben Wirtschafts- und Handelsrouten auch ausbauen durch Investitionen, auch im Infrastrukturbereich. Und sie machen das aber auch dadurch, dass sie eben konkrete, in dem Sinne logistische Handelsrouten, ne, das Prominenteste davon ist natürlich vielleicht die Zugverbindung von China, die zum Beispiel dann nach 12 Tagen eben in Europa, in Duisburg, in Deutschland, ne, dann sogar endet, dass sie dieses eben sehr stark ausbauen und dort eben eigentlich ja, Güter vom Boot oder vom Wasser dann eben auch auf die Schiene mehr setzen. Mhm. In dem Sinne, wir arbeiten eben als deutsche Allianz mit unseren Akteuren zum Beispiel auch in ganz spezifischen auch Ländern entlang der neuen Seidenstraße an ganz spezifischen Projekten. In der Ukraine haben wir zum Beispiel ein Projekt gemeinsam gestartet mit der ukrainischen Regierung, auch mit großen deutschen Unternehmen vor Ort. Unsere sogenannten Champions sind dort DHL, Metro und auch BASF. Also mit diesen drei Unternehmen und auch einer weiteren Gruppe von deutschen Unternehmen vor Ort, die AHK ist da natürlich auch ein großer Unterstützer von uns, arbeiten wir daran, Prozesse und Verfahren so zu vereinfachen, dass eben mehr oder weniger Ausfuhren und auch Einfuhren in die Ukraine schneller und kostengünstiger abgewickelt werden können. Mhm. Projekt läuft jetzt seit einem guten Jahr und wir sind guter Dinge, dass wir dann auch im nächsten Jahr mit Abschluss des Projektes dann einzelne Prozesse und Verfahren, zum Beispiel die Akzeptanz von elektronischen Dokumenten, also PDF-Dokumenten, ne, als Rechnungsnachweis dann eben auch in der Ukraine umgesetzt haben können und dort dann entsprechend dann die Waren schneller abgefertigt werden können. Mhm. Das alles wiederum bettet sich, denke ich, gut ein, in dem Sinne in das Konzept der neuen Seidenstraße, Produkte von China über Osteuropa schneller dann eben auch nach Deutschland etc. zu kommen und auch andersrum. Mhm. Das ist natürlich schon auch immer unser Interesse, ich denke, den Güterverkehr in beide Richtungen zu fördern.
Auf jeden Fall. Und jetzt noch ein bisschen allgemeiner gesprochen. Jetzt die neue Seidenstraße, sowohl das große Konzept der chinesischen Regierung als auch das, was ihr macht in eurem Projekt, für Deutschland als Exportnation und Handelsnation und auch Logistikweltmeister von großer Bedeutung. Welche Chancen und Risiken ergeben sich für die deutsche Wirtschaft daraus? Vielleicht erstmal die Chancen,
bevor wir über Risiken sprechen. Also Chancen erstmal in Deutschland und China. Also ich denke so ungefähr, letzte Zahlen waren so vielleicht das 30% des gesamten Handels der EU und auch der Volksrepublik China eben von Deutschland mehr oder weniger deutsch-chinesischer Handel ist. Das heißt, ne, wir sind erstmal auch in Europa für China natürlich ein wichtiger Player. China ist unser wichtigster Handelspartner. Das heißt auch natürlich wichtiger Handelspartner dieser auch multinationalen Unternehmen, die natürlich auch bei uns engagiert sind. Deutsche Exporte nach China betrugen zum Beispiel 86 Milliarden Euro in 2017. Ne? Also schon ziemlich beeindruckend. Und Importe weit über 100 Milliarden Euro. Also wir reden hier nicht über Peanuts. Ja, auch Direktinvestitionen in beide Richtungen sind, glaube ich, wichtig zu erwähnen. Und natürlich auch die Beschäftigungseffekte. Also es gibt eine sehr enge Verknüpfung, ne, zwischen Deutschland und China. Mhm. Das heißt, wir befinden uns ja im Kontext globaler Lieferketten. Das heißt, auch Produkte, die deutsche Unternehmen im Endeffekt in China produzieren lassen, werden dann aus China wiederum in Drittländer dann eben verkauft. Mhm. Ne? Das heißt, wir sind natürlich auch als deutsche Allianz natürlich auch ein Interesse daran, dass das im Endeffekt auch der Handel mit China weiterhin fair und geregelt natürlich abläuft und gleichzeitig aber eben auch wächst und sich nachhaltig gestaltet.
Mhm. Wenn man auf die Risiken schaut, was für Risiken ergeben sich aus solchen Projekten, aus solchen Initiativen?
Ja, also es gibt wie immer natürlich auch Risiken. Ich glaube, jetzt gerade die Corona-Zeiten haben gezeigt, dass natürlich erstmal auch globale Lieferketten in dem Sinne fragil sind. Das heißt, es kann auch mal ganz schnell, wenn eben auch der Menschenverkehr, Personenverkehr nicht mehr gewährleistet ist, muss man natürlich erstmal gucken, dass dann auch der auch Güter- und Warenverkehr weiterhin aufrechterhalten bleibt. Also so dieses allgemeine Risiko, wenn Grenzen geschlossen werden, dann muss man erstmal gucken, dass auch die Waren weiterhin fließen. Ja. So, und es gibt darüber hinaus natürlich auch ein weites Spektrum auch von geopolitischen und auch wirtschaftspolitischen Risiken, die damit verbunden sind, die ich jetzt aber nicht bewerten möchte.
Ja, wie läuft denn jetzt konkret euer Projekt? Kannst du da schon ein bisschen was zur Umsetzung sagen? Wie lange läuft es jetzt und bist du bisher mit dem Fortschritt, mit der Umsetzung zufrieden? Oder hat die Corona-Krise einen Strich durch die Rechnung gemacht?
Sehr gern. Also für uns ist Corona eigentlich, war für alle natürlich erstmal auch eine richtige Herausforderung. Wir haben vorher sehr, sehr intensiv mit eben auch davon und damit gelebt, dass wir einerseits lokal präsent sind. Wir sind ja, wie ich schon erwähnt hatte, eben als Unternehmen in über 120 Ländern der Welt eben präsent. Das heißt, wir haben auch immer Leute vor Ort, die dann mit den Partnern ins Gespräch kommen können. Gleichzeitig haben wir natürlich mit dieser deutschen Allianz auch erstmal ein Netzwerk, das primär eben auch in Deutschland zusammenkommt, sich trifft zweimal im Jahr und dann in diesen Arbeitstreffen dann eben auch gemeinsam Entscheidungen trifft. So, wo gehen wir jetzt rein, in welches Land, wie laufen diese Projekte, wie steuern wir da potenziell auch um, wenn es Probleme gibt. So. Das heißt, wir waren ganz konkret im März diesen Jahres, stand unser Arbeitstreffen an. Eigentlich hätten wir das in Ludwigshafen bei BASF abgehalten. Wir werden immer gehostet von einigen unsere aktiven Mitglieder waren wir auch sehr dankbar für. Oder wären wir sehr dankbar für gewesen, weil wir natürlich ganz kurzfristig, damals gerade Anfang März, war Corona gerade, überschlugen sich die Ereignisse, wie wir uns alle erinnern. Ja. Und dementsprechend mussten wir dann ganz schnell auf ein virtuelles Arbeitstreffen dann auch umschalten. Wir haben das dann auch per virtuellem Tool gemacht, unsere wichtigsten Entscheidungen getroffen und dann eben ganz schnell auch unsere Projekte vor Ort, weil das war natürlich der nächste Faktor in all diesen genannten Partnerländern, in der Ukraine, in Thailand, in Marokko, in Brasilien, in Indonesien, waren ja auch keine Bewegungen mehr möglich und keine Face-to-Face-Treffen. Mhm. So dass wir dann eben auch vor Ort ganz schnell ins Virtuelle quasi umgeschaltet haben. Das war dann erstmal ein paar Wochen durchaus eine Herausforderung, sehr viel Arbeit, das dann aus den Homeoffices etc. zu organisieren. Hat dann aber ganz gut geklappt, weil wir eben, denke ich, auch vorher schon, auch als GIZ eben daran gewöhnt waren, sehr stark flexibel, mobil und auch virtuell zu arbeiten. Und das hat dann eben einfach diese Entwicklung nochmal sehr stark beschleunigt.
Ja.
So, und dann als letzten Punkt vielleicht noch eine weitere Chance für uns war eben die Digitalisierung von Handelsprozessen. Also wir arbeiten, wie schon genannt, ohnehin sehr stark an zum Beispiel in Marokko an der Einrichten eines Blockchain-Ansatzes zur Zollwertbestimmung. Ja, da arbeitet also der marokkanische Zoll mit uns und auch gemeinsam mit DHL dann daran, eine Blockchain einzurichten, um eben diese Zollwertbestimmung vorzunehmen. Wie immer bei solchen Digitalisierungsprojekten ohnehin hoher, in dem Sinne, Innovationsgehalt und hohe Reformbereitschaft notwendig. Und das haben wir natürlich durch Corona hat sich das eher noch beschleunigt. Ja, das heißt, da war natürlich umso mehr dann die Notwendigkeit, wurde gesehen, hier schnell auch diese Blockchain einzurichten, um eben im Endeffekt auch Handelsströme auch in Corona-Zeiten aufrechtzuerhalten und dann eben auch noch zu beschleunigen. Mhm. Das heißt für uns, unsere Themen, Digitalisierung im Handel, wir haben da eigentlich sehr viel mehr Rückenwind für gesehen als und bekommen als vor Corona. Das heißt, das neue Normal, das New Normal ist für uns auch in dem Sinne ein gutes Normal erstmal.
Ja.
Alle natürlich gesundheitlichen Hardships aside.
Ja, Philipp, du hast gerade angesprochen, ein paar Firmen, die mit euch zusammenarbeiten. Du hast DHL genannt, Metro hattest du genannt, BASF. Wie geht ihr normalerweise vor bei der Auswahl eurer Partner? Wenn jemand hier zuhört und sich überlegt, wir könnten mal zusammenarbeiten, wie sieht eine Zusammenarbeit aus? Geht ihr aktiv auf die Unternehmen zu oder kommen die Unternehmen auf euch zu? Wie ist dann normalerweise die Herangehensweise? Wie werden solche Projekte angestoßen?
Sehr gern. Also alles ist möglich. Ja. Mitgliedschaft ist umsonst so. Deswegen freuen wir uns über alle engagierten neuen Mitglieder. Wir haben einen Code of Conduct, zu dem man sich verpflichten muss, wenn man bei uns mitmachen möchte. Das heißt, zu guter Regierungs- oder halt Unternehmensführung verpflichten und durchaus auch die Verpflichtung, sich dann auch mit Ressourcen, mit eigener Zeit, mit eigenem Engagement eben mit einzubringen. Mhm. Ne? Unsere Projekte funktionieren nur so, dass sich eben alle unsere Akteure wirklich gleichberechtigt und mit hohem Einsatz dann eben auch einbringen, um dann eben auch die eigenen Interessen oder dann eben die gemeinsamen Interessen, die dann oft dann eben auch mit den eigenen Interessen konvergieren, dann durchzusetzen. Das heißt, man kann uns sowohl über unsere Website, über unseren LinkedIn-Kanal tradefacilitation.de beziehungsweise eben Allianz für Handelserleichterungen auf LinkedIn, gerne einfach kontaktieren. Und wir in der Geschäftsstelle in Berlin und auch in Bonn und Eschborn melden uns dann gern und nehmen gerne den direkten Dialog dann auf. Mhm. Und dann ist es dann oft so, dass dann einzelne Unternehmen, nachdem sie uns dann erstmal ein bisschen kennengelernt haben, erstmal auch ein bisschen mitgelaufen sind, vielleicht bei den ersten Arbeitstreffen, die ja eben, wie gesagt, alle 6 Monate stattfinden, dann irgendwann, dann auch nach dem ersten Jahr oder so, dann auch entscheiden, ja, jetzt möchte ich mich eigentlich mal ein bisschen weitergehend engagieren und zum Beispiel eben so eine Champion-Rolle in einem bestimmten Partnerland dann mit übernehmen.
Vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, ein Zuhörer, der Interesse gefunden hat.
Würde uns sehr freuen.
Ich tue nochmal einen Link dazu in die Shownotes für alle Interessenten.
Klasse.
Philipp, vielen Dank für das interessante Gespräch heute und vielen Dank für die Einladung ins Thema. Danke dir.
Nichts zu danken.
So, und jetzt geht's rüber über die Grenze nach Wien zu Herrn Sänger-Weiß. Und wie der Name schon etwas verrät, leitet Herr Sänger-Weiß das traditionsreiche Logistikunternehmen Gebrüder Weiß, das weitreichende Erfahrungen mit Transporten gern Osten entlang der neuen Seidenstraße hat. Ihr dürft also gespannt sein. Herr Sänger-Weiß, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast. Schön, dass Sie dabei sind.
Vielen Dank für die Einladung. Grüß Gott.
Herr Sänger-Weiß, ich möchte am liebsten sofort einsteigen mit Ihnen ins Thema an die neue Seidenstraße, aber ich will mir nicht nehmen lassen, noch einmal ein paar Worte zu Ihrer traditionsreichen Firmengeschichte hören, denn die Gebrüder Weiß haben eine lange, lange Tradition. Vielleicht auch in Verbindung mit einem kurzen Abschnitt darüber, was Sie heutzutage so treiben, wo Ihr Leistungsspektrum liegt.
Ja, also die Wurzeln von Gebrüder Weiß gehen über 500 Jahre zurück. Wir haben da mit einer wöchentlichen Botenlinie zwischen Lindau und Mailand begonnen. Schon damals war da viel Pioniergeist und Serviceorientierung dabei. Das ist etwas, was uns heute auch noch sehr prägt. Mhm. Heute sind wir ein führendes Speditionsunternehmen, ich sage mal in Zentral- und Osteuropa mit sehr engem globalen Netzwerk, wo wir in den wichtigen Märkten auch selber vertreten sind. Und wir haben schon seit einigen Jahren hier ein Auge auf die Seidenstraße geworfen. Wir sind seit über 20 Jahren in China. Und die Verbindung über die Seidenstraße nach Osteuropa ist ein interessanter zusätzlicher Markt und Weg, den wir uns schon länger angeschaut haben. Ja, Gebrüder Weiß, unser Slogan GW bewegt. Wir bewegen nicht nur Waren, sondern auch die Gemüter ein bisschen. Und das ist schön. Wir sind aber nicht nur 500 Jahre traditionell, sondern müssen auch heute mit dabei sein und sind das auch, speziell wenn ich auf das Thema Digitalisierung schaue. Mhm. Wir haben gerade hier jetzt auch aus der Corona-Krise heraus mit dem Launch unseres Kundenportals MyGW eigentlich einen neuen digitalen Standard mit einer digitalen Plattform gesetzt, wo wir Echtzeitinformationen über Warenströme liefern können und das bereichsübergreifend. Das heißt, wir sind heute modern und digital mit dabei und haben aber 500 Jahre Geschichte, auf die wir aufbauen können.
Sehr schön. Dann lassen Sie uns ein bisschen einsteigen in das Thema Neue Seidenstraße. Das ist ja eigentlich bekannt als dieses gigantische Infrastrukturprojekt, das in erster Linie von China vorangetrieben wird, aber es ist weitaus mehr als das. Was bedeutet dieses Projekt eigentlich für europäische Verlader und Transportunternehmen und welche Entwicklungen hat das zur Folge?
Also prinzipiell ist das natürlich von den Chinesen aus Eigennutz investiert worden oder wird investiert und entwickelt. Mhm. Aber ich glaube, wir aus europäischer Sicht können da ziemlich dankbar darüber sein und auch entsprechend profitieren. Mhm. Und zwar in zwei Richtungen. Das eine ist als zusätzliche Transitverbindung zwischen Ost und West, zwischen Europa und China. Ich sage mal in der Laufzeit zwischen Luftfracht und Seefracht oder ungefähr bei der Hälfte der Seefracht. Mhm. Zusätzlich kann damit aber auch ein interessanter Markt entwickelt werden, nämlich dieser zentralasiatische Markt, der durchaus für Europäer interessant ist und über diesen Weg auch besser erschlossen werden.
In einem Interview in der DVZ am Anfang des Jahres haben Sie mal gesagt, ich zitiere, die Seidenstraße entwickelt sich nicht wie erhofft. So, das war vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie und dann gab es während der Hochphase der Corona-Pandemie dann berichtet, dass es neue Lkw-Linien von Asien und nach Asien gibt. Wie haben die Gebrüder Weiß diese Phase erlebt? Haben ihre Kunden verstärkt nachgefragt, diese Transitrouten? Also hat die Corona-Krise dem Ganzen ein bisschen Schub gegeben oder sind sie nach wie vor der Meinung, dass sich die Seidenstraße nicht so entwickelt, wie erhofft?
Also im Beginn der Krise wurde zuerst einmal kurzfristig alles runtergefahren, speziell in China nach diesem Chinese New Year und dann kam es zu diesem Boom in diesen PPE-Produkten, also Personal Protection Equipment, also gemeinhin Masken und ähnliches. Und das Ganze bei einer sehr starken Verknappung von Laderaum. Mhm. Das heißt, es gab einfach zu wenig Platz auf den Airlines. Auch die Flüge wurden hier eingestellt, aber auch die Seeschifffahrt wurde deutlich reduziert. Und dann kam es quasi ein bisschen zu einem Boom. Vielleicht war das auch durchaus ein Krisengewinner, sage ich mal, die Iron Silk Road, also die Bahnverbindung zwischen China und Europa. Und hier gab es eigentlich eine sehr hohe Nachfrage, um einfach diese Waren, die es hier gab, möglichst rasch nach Europa entsprechend zu bringen. Warum ich nicht so zufrieden war mit der oder zufrieden bin mit der Entwicklung der Seidenstraße prinzipiell, die auch, was auch zu diesem Zitat hier geführt hat, ist, dass wir uns eigentlich viel mehr Entwicklung in dieser Region erwartet haben. Und die Region hängt natürlich sehr stark an Rohstoffen und hier hat speziell auch der Ölpreis nicht geholfen und die Entwicklung der Region durchaus und viele Projekte, die hier vorgesehen waren, durchaus zurückgesetzt. Dazu kam schwierige politische Entwicklung, also die verschiedenen Sanktionen für Russland speziell haben natürlich nicht geholfen für die Entwicklung der Region und sogar auch eine neue Ausrichtung mit sich gebracht, nämlich auf diese Eurasische Wirtschaftsunion und Zollunion. Das heißt, die Länder haben begonnen, mehr innerhalb ihrer Wirtschaftsunion zu sourcen und weniger hier aus Europa und anderen Ländern nachzufragen. Das war so ein bisschen der Hinweis, dass die Entwicklung, die Dynamik, die ich mir erwartet habe, eigentlich auch so ein bisschen gestockt hat. Und jetzt während dieser Corona-Pandemie-Hochphase war das ein Zwischenpeak, der sicher hier auch zu neuen Entwicklungen wie selbst LKW-Linien geführt hat. Aber prinzipiell können wir auf eine sehr stabile Transitroute auf der transsibirischen Eisenbahn schon länger zurückblicken, mit einem stetigen Wachstum über die letzten Jahre.
Und wenn Sie mal LKW und Schiene vergleichen, wie verhält sich das da? Welche Ziele oder Abschnitte sind für LKW oder Schiene besser geeignet auf dieser Route?
Also Zentralasien wird sehr stark mit dem LKW bedient. Alles, was nach China geht, eigentlich fast ausschließlich mit der Bahn. Das hat damit zu tun, dass einfach die Distanz dann doch sehr, sehr lang ist, aber auch mit sehr komplizierten Formalitäten, um nach China mit dem LKW einzureisen. Da gibt es Visabestimmungen, aber auch sprachliche Themen. Also die Waren müssen eigentlich umgeladen werden auf einen anderen LKW. Und von dem ist das keine gängige LKW-Route. Das heißt nicht, dass es doch die eine oder andere Fahrt gibt, auch aus China heraus, bis nach Europa und retour. Wir haben auch auf und on diesbezügliche Anfragen und Lösungen. Aber wenn man auf die Gesamtmengen, die hier zwischen China und Europa fließen, schaut, ist das fast zu vernachlässigen.
Und Sie sind ja auch auf der Strecke intermodal unterwegs, ne? Wie läuft so ein Transport ab, mal exemplarisch gesehen, zwischen Beijing und Wien zum Beispiel? Wie sieht so ein intermodaler Transport da auf der Strecke aus?
Also wie kann man sich so einen Transport vorstellen? Vielleicht zwischen Wien und Peking. Also wir haben so ein Kompetenzcenter hier im Großraum Wien und auch in Peking, der so einen Transport betreut. Je nach Zielort wird dann auch der richtige Bahnoperator entsprechend ausgewählt und so ein Container, was es ja in den meisten Fällen ist, läuft dann meistens über die Nordroute, also von Wien über die polnisch-weißrussische Grenze und dann im Transit durch Russland und dann entweder über Kasachstan nach China oder über die Mongolei nach China. Da gibt es zwei mögliche Routen. Aus Wien heraus gibt es aber jetzt auch die Möglichkeit, über die Ukraine zu gehen. Das ist eigentlich eine kürzere Verbindung. Hier gibt es in Österreich auch durchaus ein politisches Projekt der Verlängerung der Breitspur von der ukrainischen Grenze bis nach Wien, der auch diese Route hier unterstützen soll, die durchaus Sinn machen würde, wenn auch die ukrainisch-russische Grenze politisch nicht immer nur einfach zu passieren.
Und wenn Sie mal Kosten vergleichen und Laufzeiten im Vergleich zur Seefracht, wie verhält sich das?
Laufzeit ist einfach, ist ungefähr die Hälfte, also Seefracht würde man sagen so 30, vielleicht 35 Tage. Und die Bahn ist so um die 15, 16 Tage. Das heißt, es ist ungefähr doppelt so schnell wie die, wie das Schiff. Und preislich gibt es hier Unterscheidungen, ob westbound oder eastbound aufgrund der Warenströme. Also westbound, sprich von China nach Europa, ist es ungefähr 1:2 oder zu 2,5. Und eastbound würde man sagen 1:3 vielleicht, 3,5.
Herr Singer, weiß ich, die sprachen vorhin auch von der Seidenstraße als Markt. Die haben auch selber Standorte in Asien, zum Beispiel in Kasachstan. Wie wichtig ist es eigentlich inzwischen, dort Standorte zu haben, und planen Sie da weitere Investitionen in der Zukunft?
Also wir sehen in der Region, sage ich mal, neben Russland zwei Hubs, die hier Sinn machen. Der eine ist, sage ich mal, im Großraum Kasachstan, Usbekistan. Wir sind auch seit 2 Jahren jetzt auch in Usbekistan, ein eigentlich aufstrebendes Land in dieser Region. Sehr viel Bevölkerung und auch von den gesetzlichen Rahmenbedingungen interessant. Und als zweiten Hub würde ich sagen, im Süden durch den Kaukasus. Und hier sind wir mit einem Standort in Georgien seit einigen Jahren gut verankert und können von dort die Kaukasusregion gut abdecken.
Wenn Sie mal eine Prognose wagen würden, so für die nächsten 5 Jahre, wie wird sich die Seidenstraße 2025 entwickelt haben, was glauben Sie?
Na, es gibt eine stetige Aufwärtsentwicklung als zusätzlichen stabilen Transportweg zwischen China und Europa, die Seidenstraße zu entwickeln. Das läuft eigentlich inzwischen sehr gut, auch wenn es technisch gar nicht so einfach ist. Was ich vorher nämlich nicht gesagt habe, am Weg durch Russland ist die Spurbreite ja eine andere und man muss entsprechend auf andere Waggons umladen. Und trotzdem läuft das eigentlich sehr stabil. Ich gehe davon aus, dass für die nächsten 5 Jahre noch durchaus auch infrastrukturtechnisch Kapazität da ist, hier noch weiter sich zu entwickeln. Vielleicht nicht mehr ganz so dynamisch, aber ich glaube, dass es hier durchaus weiter eine positive Entwicklung geben wird in dieser Verbindung. Wenn ich mir den Markt anschaue, dann wird es ein bisschen davon abhängen, wie sich die Rohstoffmärkte entwickeln, wie interessant die Region ist. Aber es gibt dort doch eine relativ große Anzahl an Menschen, an Bevölkerung, die hier Wertschöpfung erbringen kann. Und wir sehen strategisch durchaus auch eine interessante Entwicklung, die so ähnlich sein könnte wie vielleicht Osteuropa für Europa, doch näher an Europa als das Asien ist, über den Landweg eigentlich ganz gut erreichbar und in der Windentwicklung, glaube ich, eine ganz wichtige Region. Wichtig wird sein, dass es politisch stabil bleibt und das hier auch. Und da bin ich auch ein Verfechter, dass wir auch eine enge politische Bindung zwischen der EU und dieser Region und auch Russland zusammenbringen.
Sehr schön. Schauen wir mal. Sehr optimistisch. Herr Singer-Weiß, vielen Dank für das tolle Gespräch heute und viel Erfolg noch auf der neuen Seidenstraße.
Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
So, als nächstes geht's runter in den Pott. Genauer gesagt nach Duisburg. Duisport, der Hafen von Duisburg, nimmt eine zentrale Rolle beim Thema Neue Seidenstraße ein, denn er ist Ausgangs- und Zielbahnhof von regelmäßigen Zugverbindungen zwischen China und Europa und obendrein auch Knotenpunkt für zahlreiche angeschlossene Hinterlandverkehre von und nach Duisburg. Duisport brummt gerade. Mehr darüber weiß Sascha Trepte. Los geht's. Sascha, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Moin.
Moin. Moin, sagt der Berliner, der in Duisburg wohnt.
Korrekt, und in Schwerin gedient hat. Da kommt das her.
Ah, weiß Bescheid. Ja, gib mal ein paar Hintergrundinformationen zu deiner Person, bevor wir einsteigen.
Ja, ich leite bei uns im Duisburger Hafen die Strategie und Unternehmensentwicklung. Schöner, geflügelter Begriff. Ich sage mal so salopp, es gibt 3 festgelegte Themenbereiche und einen undefinierten. Ich habe das Thema Digitalisierung unter meiner Verantwortung. Ich beschäftige mich mit der Fragestellung Nachhaltigkeit. Wie kriegen wir das hin Richtung grüner Hafen? Mhm. Und mit dem großen Themenkomplex Internationalisierung und Diversifizierung unseres Geschäfts. Und der 4. Block ist, wie es immer so ist, wenn man nah am Vorstand arbeitet, undefiniert.
Ja, offenes Feld sozusagen. Sehr gut.
Offenes Feld,
korrekt. Ja. Ja, gib uns vielleicht zum Einstieg so ein paar Hintergrundinformationen zum Duisburger Hafen selber.
Ja, der Duisburger Hafen, da sind wir stolz drauf, ist der größte Binnenhafen Europas. Wir sind weltweit unter den 40 größten Häfen der gesamten Welt, wenn man Seehäfen und Binnenhäfen zusammennimmt. Das heißt, wir sind einfach ein riesen Logistik-Knotenpunkt. Wenn man das Standardmaß hier in der Branche nimmt, die sogenannten 20-Foot Equivalent Units, die TEU, dann haben wir im Jahr 4 Millionen Teus, die wir hier umschlagen. Und in Tonnen ist das gemessen 125 Millionen Tonnen Gesamtumschlag. Mhm. Wahnsinn, wir sind ursprünglich ein Hafen, der aus dem Massengutumschlag kommt. Fokus Kohle, Stahl, Erze. Und über die letzten zwei Jahrzehnte haben wir sehr erfolgreich den Wandel hinbekommen zu einem Intermodal-Hub in Europa und zu einem der wichtigsten Logistikdrehkreuze hier auf unserem Kontinent. Mhm. Das heißt, wir haben aktiv den Strukturwandel begleitet hier in der Region und sind da stolz drauf, dass wir das aktiv mitgestaltet haben und auch sehr positiv gestaltet haben.
Und die Rolle Asiens hat sich dann in den letzten Jahren für euch auch im Stellenwert gestiegen? Es hat sich einiges getan, ne? Kannst du die Veränderung mal beschreiben, was Asien für euch jetzt inzwischen bedeutet?
Ja, natürlich, Asien ist ein Thema, was man sagen kann, seit den 2010ern in der Logistik immer mal wieder ein Thema geworden ist und dann die Suppe wurde heißer gekocht. Die Chinesen haben entschieden, mit ihrer Belt and Road Initiative einfach viel Geld in die Hand zu nehmen, um international über den Handel stärker Fuß zu fassen. Und in Summe wären dort, wenn mich nicht alles täuscht, in Summe knapp eine Billion Euro, also 1000 Milliarden Euro investiert in verschiedensten Ländern. Und das Thema Silk Road, Seidenstraße, neue Seidenstraße, kontinentale Seidenstraße, wie auch immer du es nennen willst, ist ein Thema, was natürlich uns auch stark betrifft. Wir reden da über die sogenannten China-Züge, also die Abwicklung von Warenströmen über Züge zwischen Asien und Europa. Und das ist ein Thema, was in den letzten Jahren signifikant an Bedeutung gewonnen hat. Dahingehend, dass wir heute, wenn wir aufs aktuelle Corona-Jahr gucken, wahrscheinlich so rauslaufen werden, dass wir knapp 8% des jährlichen Umschlags hier am Hafen mit Mengen aus China quasi erzielen über die sogenannten China-Züge.
Ja, Wahnsinn. Wie lange geht das schon? Wann sind die ersten Züge losgerollt?
Testzüge gibt es inoffiziell schon sehr lange, also auch schon in den 90er Jahren. Der große Startpunkt, kannst du sagen, den hat gebildet der Staatsbesuch von Xi Jinping, vom chinesischen Staatspräsidenten hier in Duisburg. Ja. Im Jahr 2014 hat der den ersten Blockzug, also einen Zug, der dediziert für einen Verlader gefahren wurde, in dem Fall war es HP, den hat er zusammen mit meinem Chef, mit Erich Starke, hier willkommen geheißen und mit der Politik. Und das, kannst du sagen, ist so der Startschuss für uns in Duisburg gewesen. Mhm. Und seitdem ist das eine Erfolgsgeschichte. Wenn man auf die Zahlen schaut, was immer ganz interessant ist für mich als BWLer, wir haben seit 2011 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von über 110%, was die China-Züge angeht. Mhm. Die Kurve ist natürlich ein bisschen abgeflacht jetzt hinten raus, aber im letzten Jahr 2019 hatten wir in Summe knapp 8.300 Züge hin und zurück zwischen China und Europa. Wir sind stolz darauf, dass ein Drittel dieser Mengen über Duisburg abgefertigt werden. Das bedeutet aktuell circa 50 bis 60 Züge in der Woche rein raus, was eine enorme Anzahl ist.
Ja, lass mal ein bisschen einsteigen, so ein paar Beispiele. Was für Routen, also Frequenzen hast du gerade so ein bisschen genannt. Was für Routen werden gefahren, was für Regionen werden angefahren, Gütermix, Transitzeiten, so ein paar Details da zu den
Routen. Ja, wenn wir auf die Routen schauen, dann ist es erstmal wichtig zu verstehen, das ist uns immer ganz wichtig, dass wir das so positionieren. Duisburg ist nicht das Ende der Seidenstraße, wie es salopp dargestellt wird, sondern wir sind wichtiger Umschlagspunkt entlang der Seidenstraße. Also wir sind ein Hub hier in Europa und sehen unsere Rolle dann so, dass wir die Waren aus China kommen, von hier dekonsolidieren beziehungsweise oder verteilen und in die andere Richtung halt hier konsolidieren und dann auf den Weg nach Asien, nach China schicken. Mhm. Wenn wir uns Verbindungen angucken, dann ist es so, dass wir die wichtigen Zentren im chinesischen Hinterland im chinesischen Hinterland angebunden haben. Chongqing, Xi'an, Wuhan, Yiwu, aber auch bis runter im Prinzip nach Hongkong, nicht direkt nach Hongkong, aber nach Shenzhen, was ja quasi einmal übers Wasser ist, gibt es Zugverbindungen. Und es ist so, dass da, man kann nicht sagen, täglich neue Dinge entstehen, aber da ist viel, viel Bewegung im Markt und es werden immer wieder neue Produkte auf den Markt gebracht, sodass es sein kann, dass wir in der Woche schon wieder eine ganze Reihe neuer Destinationen anbieten können. Mhm. Transit hattest du angesprochen. Transit ist natürlich ein wichtiges Thema. Insbesondere in der Positionierung dieses Produkts, in der Abgrenzung zur Luftfracht, aber eben auch zur Seefracht. Transitzeit liegt aktuell so zwischen 12 und 16 Tagen im Durchschnitt, kannst du sagen. Das ist sehr interessant, wenn man das allein auf die Transitzeit betrachtet oder sich anschaut. Das ist sehr interessant im Vergleich zum Seekontainertransport, wo du, je nachdem, wo du herkommst, aus dem Hinterland und vielleicht ins Hinterland musst, 40 bis 60 Tage unterwegs bist.
Ja, ja.
Im Vergleich zum Air Traffic ist es natürlich mit 2-3 Tagen, je nachdem wie du da fliegst, weitaus länger. Das ist auch so die Sandwich-Position, in der man sich da bewegt. Man ist schneller als das Schiff, dafür aber auch teurer als das Schiff. Man ist langsamer als der Flieger, aber dafür auch signifikant billiger als der Flieger. Und große Hausaufgabe, die wir haben gemeinsam mit allen Spielern, die in diesem Geschäft unterwegs sind, ist dieses Produkt attraktiver zu machen. Und unser Ziel ist es, nicht unser Ziel allein, nicht der Duisburger Hafen AG, aber unser Ziel so der beteiligten Branche ist, verlässlich Laufzeiten von 8 bis 10 Tagen hinzubekommen. Dann kannst du den die Luftfracht wirklich angreifen und kannst nachhaltig Volumen auf den Zug ziehen. Corona war dann natürlich ein positiver Lackmustest. Ne? Also man redet über Corona immer negativ und natürlich, wenn wir es betriebswirtschaftlich betrachten, schwieriges Jahr für alle Beteiligten. Aber wenn wir mal nur auf den China zu gucken, über den wir gerade sprechen, ist Corona eigentlich eine ganz, ganz interessante Sache gewesen, weil die Kapazitäten weggebrochen sind auf der Seeseite und auch in der Luftfracht. Die Züge recht stabil gefahren sind, mit Ausnahme einer kurzen Periode im Februar, März. Und wir signifikante Zuwachse in den Frequenzen beobachtet haben. Mhm. Und jetzt wird es natürlich interessant sein zu sehen, ob wir das nachhaltig gestalten können und die Kunden, die jetzt von anderen Transportmodi umgestiegen sind, auch langfristig auf diesem Produkt halten können. Dafür ist, wie gerade schon gesagt, die Laufzeit wichtig. Die Kosten müssen auch ohne Subvention langfristig interessant sein für den Kunden. Und wir müssen natürlich ein qualitativ gutes Produkt an den Markt bringen. Das bedeutet Verlässlichkeit, sauberer Datenaustausch. Ja, und daran arbeiten wir gemeinsam mit Partnern.
Ja, was sind das für Industrien oder für Produkte, die vorher nicht interessant waren und auf einmal jetzt seit der Corona-Krise am Start sind da?
Boah, wir können ja in die Boxen nicht reingucken. Wir schauen von draußen auf die Container drauf. Das heißt, ich kann nicht sagen, was jetzt alles auf einmal auf dem Zug ist, was bisher nicht auf dem Zug war. Mhm. Aber ich würde mal salopp behaupten, all das, wofür der Zug eine Alternative war, der hat den Zug genutzt. Mhm. Vor Corona ist es so, dass wir insbesondere nach Asien raus, aus Europa, viele Finished Goods, Premium Goods hatten. Wir hatten Luxusartikel, Weine, die transportiert wurden, allerdings auch Autoteile oder fertige Autos. Und ich gehe davon aus, dass die Produktpalette jetzt in der Corona-Zeit einfach signifikant breiter geworden ist.
Spielt Zentralasien für euch eine Rolle? Oder wie groß ist die Rolle?
Ja, die Frage ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Also die Frage ist immer für uns als Duisburger Hafen, wir schauen darauf, dass wir sinnvoll uns in diese Logistikkette eingliedern und auch insbesondere in Bezug auf Datenaustausch dabei sind und schauen, dass die Züge sauber abgewickelt werden können. Zentralasien kannst du ja einmal betrachten als Quelle oder Zielregion für Züge, kannst du auch betrachten als Transitländer. Quelle oder Zielregion ist für uns jetzt nicht vom großen Interesse. Es gibt Züge aus China raus, die dediziert für diese Region gefahren werden. Die kommen dann auch gar nicht bis nach Europa, aber das ist etwas, wo wir nicht involviert sind. Für uns ist Zentralasien als Transitregion viel wichtiger. Kasachstan ist auf der sogenannten nördlichen Seidenstraße, auf der nördlichen Route, ein wichtiges Transitland. Ein Großteil der Züge, die bei uns ankommen, werden durch Kasachstan gefahren. Mhm. Wenn wir uns dann die anderen Stan-Staaten angucken, liegen die auf der sogenannten mittleren Route oder auch der südlichen Route, die entweder über das Kaspische und das Schwarze Meer dann bis nach Europa reingehen oder aber durch den Iran und die Türkei. Und das sind Routen, die in der Entwicklung sehr, ja, man kann sagen, fast eine Dekade hinterherhängen hinter der nördlichen Route aufgrund der politischen Rahmenbedingungen, der Komplexität in den verschiedensten Ländern und Infrastrukturprojekten, die in diesen Ländern umgesetzt werden müssen, sodass wir das natürlich immer im Blick haben. Ja? Wir müssen beobachten, was passiert und wenn es sinnvoll ist, auch mitgestalten. Aber es ist nichts, wo wir jetzt den klaren Fokus drauf legen. Da liegt der Fokus auf der nördlichen Route, sprich aus Europa raus, Weißrussland, Russland, Kasachstan und dann mal China rein.
Und Stichwort hinterherhinken, es gibt einige kritische Stimmen, die behaupten, dieses ganze Projekt Seidenstraße hätte große Vision, die dann letztlich doch nicht so in Erfüllung gegangen ist und hängt hinterher und entwickelt sich irgendwie zu langsam. Das ist, glaube ich, nicht deine Meinung, oder?
Ja, was heißt nicht meine Meinung? Meine erste Gegenfrage wäre da, und das wäre eine reine Interessensfrage, gegen was messe ich das denn? Also ich kenne persönlich, obwohl ich mich mit dem Thema sehr intensiv beschäftige, keine offiziellen Vorgaben, was hätte erreicht werden müssen. Ja. Wir haben vorhin schon über die Wachstumsraten gesprochen. Seit 2011 ein jährliches Wachstum von 110% im Durchschnitt. Das ist schon gut. Corona hat dem Ganzen, wie auch schon beschrieben, nochmal einen Push gegeben. Ja. Man kann immer im Nachhinein sagen, Mensch, hätte das nicht schneller gehen können. Aber wenn man einfach auch auf die Komplexität schaut, die dieses Produkt mit sich bringt, zwei Spurwechsel von der Normalspur auf die Breitspur zurück auf die Normalspur, zig Lokwechsel, zig Sprachen, verschiedenste Klimazonen, die dort eine Rolle spielen. Das ist schon eine andere Komplexität als mit einem Flieger von der Start- und Landebahn abheben und dann 10 Stunden in eine Richtung fliegen und wieder landen. Ja. Und dass das so sauber funktioniert, wie es funktioniert, glaube ich, da kann man schon sagen, das ist ein Erfolg. Kann man sich an verschiedenen Stellen verbessern? Ja, natürlich.
Magst du eine Prognose wagen, wenn du in die Zukunft schaust, bis 2025 mal gesehen?
Ja, Prognosen sind immer interessant. Ich sage, auf diese Frage antworte ich immer, wenn ich so gute Prognosen machen könnte, würde ich einen anderen Job machen. aber die große Frage, die im Raum steht, ist, wie geht es weiter mit den Subventionen? Ja, wir brauchen kein Blatt von den Mund zu nehmen, dass heutzutage aktuell dieses Produkt noch sehr stark von operativen Subventionen lebt, des chinesischen Staats. Mhm. Und es wird extrem wichtig jetzt in den nächsten, du hast gesagt bis 25, in den nächsten vier Jahren und einem Quartal, es hinzubekommen, dass man von diesen Subventionen wegkommt, dass man ein Produkt an dem Markt platzieren kann oder nachhaltig platziert, was preislich attraktiv ist und ohne Subventionen überleben kann. Und dann ist es einfach ein interessantes Produkt. Ja? Wenn wir dann auch gleichzeitig in den Laufzeiten runterkommen auf stabile 10 Tage, sagen wir mal, dann ist das ein Produkt, was echt interessant ist. Und was in Bezug auf den China-Zug oft vergessen wird und auch in der Vermarktung dieses Produkts immer ganz aus meiner Sicht interessant zu beobachten ist, es ist insbesondere ein Produkt von Hinterland zu Hinterland. Und es wird immer wieder, ich kann immer wieder beobachten, dass auch Anfragen kommen von Rotterdam nach Shanghai, wo du dir denkst, naja, das muss jetzt nicht sein vielleicht. Da kannst du auch Schiff nehmen. Klar, wenn du Zeitdruck hast, vielleicht nicht. Aber von Hinterland nach Hinterland oder vom Hinterland ins Hinterland ist es ein attraktives Produkt und was definitiv eine Berechtigung hat, im Markt zu sein. Ja. Somit ist meine Prognose, dass das Thema ein Thema bleiben wird. Es ist kein Buschfeuer und es wird auch bei eventuell zurückgefahrenen Subventionen ein Produkt sein, was sich im Markt behaupten wird. Das ist mal meine Prognose. Mit welchem Volumen? I don't know. Ja. Möglichst viel, hoffentlich.
Bleibt spannend. Hoffen wir mal. Super. Genau. Sascha, vielen Dank für das Gespräch heute. Schönen Gruß nach Duisburg. Bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Gerne.
Ciao, ciao.
So, das war die BVL Digital Podcast Episode zum Thema Neue Seidenstraße. Diesmal ein etwas anderes Format. 3 verschiedene Gäste, 3 verschiedene Perspektiven. Bin gespannt, wie das bei euch ankam. Wir sind wie immer gespannt auf euer Feedback. Denkt dran, den BVL Digital Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.